Der englische Evangelist Ebenezer Wooten hatte gerade auf einem Stadtplatz in einer kleinen Stadt gepredigt. Und während er gerade so dabei ist, sein Zeug zusammenzupacken, die Menschenmenge hatte sich schon aufgelöst, kam ein junger Mann zu ihm, hat gesagt: Mr. Wooten, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und der Prediger hat gespürt, dass der Mann auf seine eigene Gerechtigkeit vertraut hat. Er hat zu ihm gesagt: Es ist zu spät. Und der junge Mann war geschockt, hat gesagt: Sagen Sie das nicht. Und er sagt: Es ist zu spät. Packt weiter sein Zeug zusammen. Und dann schaut er dem Mann in die Augen und sagt: Du willst wissen, was du tun musst, um gerettet zu werden? Und ich sage: Es ist zu spät. Jetzt oder zu irgendeiner anderen Zeit. Weil das Werk der Erlösung ist vollbracht. Es ist getan. Es ist vollendet. Es wurde vollendet am Kreuz. Und dann hat er ihm erklärt, dass es einfach unser Teil ist, unsere Schuld zu bekennen und im Glauben dieses Geschenk der Vergebung, das wir in Jesus haben, durch das, was er für uns getan hat, anzunehmen. Und es ist so in uns Menschen verankert, dass wir Menschen uns den Himmel verdienen wollen oder uns zu Gott hinarbeiten wollen. Wir sehen das in allen Religionen. Wir sehen auch Leute in der Bibel. Die Juden, die haben geglaubt, dass sie, wenn sie sich bemühen, das Gesetz zu halten, die Gebote im Alten Testament, dass sie sich dadurch irgendwie zu Gott hinarbeiten können und irgendwie vor Gott sich Gerechtigkeit verdienen können. Matthäus 19 sehen wir so einen. Auch ein junger Mann, der zu Jesus kam und gesagt hat: Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Oder Kerkermeister in Philippi zum Beispiel, in der Apostelgeschichte Kapitel 16. Er sagt dazu Silas und zu Paulus: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und die sagen dann aber zu ihm: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Jesus hat in Johannes 6 gesagt: Dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Kontrast hier, den wir sehen zwischen Werken, zwischen eigenem Tun, zwischen eigenem Hinarbeiten zu Gott und auf der anderen Seite, was Jesus uns sagt, dass wir glauben sollen an das eine Werk, das er schon für uns getan hat. Die Menschen scheinen es sind hoffnungslos religiös. Menschen wollen sich zu Gott hinarbeiten. Wollen sich etwas verdienen von ihm, wollen sich auch den Himmel verdienen. Aber Gott sagt uns, die Beziehung mit mir ist nur auf einer anderen Ebene möglich, durch ein ganz anderes Prinzip, nämlich durch Glauben. Und wenn wir die Religionen dieser Welt anschauen und mit der Bibel vergleichen, dann ist das der Kontrast. Ein scharfer Kontrast zwischen Werken, zwischen sich selbst hinarbeiten zu Gott und einfachen Glauben auf der anderen Seite. Religionen sagen, verdiene ich zu Gott hin. Werde gut genug. Und dann wird er dich vielleicht mal annehmen. Gott sagt, du bist ein Sünder. Und du wirst nie gut genug sein und nie gut genug werden in dir selbst, um irgendwie in eine Beziehung mit mir eintreten zu können. Es ist egal, wie oft du wiedergeboren wirst. 1000 Mal, 10.000 Mal, selbst wenn du als Kuh wiedergeboren wirst. Bist nie gut genug. Du kannst jahrelang meditieren. Es ist egal, wie lange du meditierst oder dich verrenkst. Es ist egal, wie viele Rosenkränze du betest oder wie viel du für Bedürftige spendest. Nee, im Vers 23 haben wir gelesen, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber dann heißt es weiter im Vers 24, und wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir in Beziehung mit Gott kommen können. Wie wir angenommen werden können von Gott. Wie wir Ewigkeit mit Gott verbringen können. Es ist durch Glaube an Jesu Erlösungswerk für dich, das er vor 2000 Jahren schon vollbracht hat. Da wurde dieses eine Werk vollbracht, was ich retten kann. Und selbst wenn wir irgendwas später noch hinzufügen könnten, was wir nicht tun können, wir wären reichlich spät dran. Es ist zu spät. Jesus hat vor 2000 Jahren das Werk vollbracht. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Und du kannst dir heute Vergebung von ihm nur schenken lassen. Gerechtigkeit von ihm nur schenken lassen. Es ist Gnade. Es ist ein unverdientes Geschenk. Unverdiente Gunst. Letzte Woche haben wir all diese Worte definiert. Aber das ist, was Gnade ist. Ein unverdientes Geschenk. Und nachdem Paulus uns das gezeigt hat, diese Verse, die wir letztes Mal angesehen haben, stellt er und beantwortet auch drei Fragen, die die religiösen Juden beschäftigen würden. Erste sehen wir im Vers 27. Wo bleibt nun der Ruhm? Weil die Juden, wie auch alle religiösen Leute und die Pharisäer, die waren stolz auf ihre Leistungen. Und wir sehen das perfekt illustriert in der Bibel, in dieser Geschichte von dem Pharisäer und dem Zöllner, die gemeinsam in den Tempel gehen, in Lukas 18. Heißt es von Jesus, er sprach zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Räuber und Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da drüben. Nee, ich faste zweimal die Woche und ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Ich bin besser als er. Diese Geschichte illustriert dieses Denken. Dieses Denken, ich bin besser als er. Schau, wie gerecht ich bin. Deswegen muss ich Gott viel näher sein als ihr. Ich bete jeden Tag eine Stunde und lese 20 Seiten in der Bibel. Könnt ihr mithalten? Ich bin besser, ich habe was voraus bei Gott. Oder ich meditiere stundenlang, ich entleere meine Gedanken. So viel, dass ich schon ein richtiger Hohlkopf bin. Ganz sicher ist das Nirvana nicht mehr fern für mich. Oder ich spende so viel, dass sogar die Zeitungen davon berichten. Habt ihr euch je gefragt, warum, wenn immer Firmen oder Leute für eine gute Sache spenden, warum sie immer diese riesigen Schecks überreichen? Sieh mal die Fotos in der Zeitung. So und so hat gesammelt für diese gute Sache und heute wurde der Scheck überreicht und da stehen sie und zwei Leute müssen das Ding halten. Ja, wenn unsere Gerechtigkeit uns vor Gott gerecht machen würde, wenn Gerechtigkeit vor Gott durch Werke kommen würde, dann würden wir uns rühmen. Würden wir den großen Schecks dastehen, sagen Sie es? Aber wenn der einzige Grund ist, warum wir gerettet werden, das Werk Jesu für uns ist, das uns geschenkt wird, dann gibt es keinen Grund mehr, uns zu rühmen. Ich meine, was sollen wir sagen? Schau, wie toll ich bin, ich habe mich beschenken lassen. Nee, es klingt nicht richtig. Also wo bleibt nun der Ruhm? Vers 27, er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz ist er ausgeschlossen? Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Wenn unsere Gerechtigkeit vor Gott durch Glauben an Jesus kommt, dann können wir uns nicht mehr rühmen, weil es nichts mehr mit uns zu tun hat. Und im Himmel wird es niemanden geben, der angibt. Es wäre der Himmel nicht der Himmel, wenn lauter Angeber rumlaufen würden, das wäre furchtbar. Aber im Himmel wird sich niemand rühmen. Es wird niemand mit diesen riesen Schecks rumlaufen und sagen, ich habe 500 Euro an die Calvary Chapel gespendet. Deswegen bin ich hier. Der Herr hat mir das als Gerechtigkeit zugerechnet. Es wird nicht passieren. Es wäre auch nicht der Himmel, es wäre sehr nervend, wäre sehr abstoßend. Es ist abstoßend, wenn Menschen sich so selbst beweihräuchern und sich selbst rühmen und so ihre Fingernägel polieren. Sagen, schau, wie gut ich bin. Nee, im Himmel werden alle Geschöpfe nur einen rühmen für sein Werk. Und das ist unser Erlöser Jesus Christus. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Würdig ist er. Epheser 2 sagt uns, aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und wenn wir von Werken hier sprechen, dann ist gemeint Werke, um sich selbst zu erlösen, um sich zu Gott hinzuarbeiten. Gott sagt nicht, dass wir nichts Gutes tun sollen. Davon ist nicht die Rede hier. Sondern in diesem Kontext, ich will mir was von Gott verdienen, durch das, was ich tue. Wenn wir weiterlesen in den nächsten Versen dort in Epheser 2, dann heißt es, wir sind sein Gebilde in Jesus Christus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Also Gott hat sehr wohl gute Werke für uns. Und Gott möchte, dass wir als seine Jünger anderen Gutes tun in seinem Namen. Und die Bibel sagt uns, er wird uns sogar dafür belohnen. Aber diese Werke retten uns nicht. Gute Werke sind nicht ein Mittel, um unsere Schuld abzuarbeiten. Oder um uns selbst zu Gott hinzuarbeiten, etwas von ihm verdienen zu wollen. Nee, das konnte nur Jesus für uns tun. Aber dann gute Werke sind eine Folge meiner Beziehung mit Jesus. Zuerst rechtfertigt uns Jesus vor Gott und bringt uns in Beziehung mit ihm und er wirkt in unserem Leben und dann sind gute Werke eine Frucht dieser Beziehung mit ihm. Aber es ist nicht umgekehrt. Wir dürfen nie denken, dass wir uns was vor Gott verdienen können durch das, was wir tun. Zweite Frage, Vers 28. Vers 29. War die erste Frage, wo ist der Ruhm? Ist ausgeschlossen. Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, Vers 28, ohne Gesetzeswerke. Ich glaube, haben wir doch noch nicht gelesen in Vers 28. Wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Deswegen kann sich keiner rühmen. Vers 29, zweite Frage. Oder ist Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen? Die Juden hatten ein sehr einfaches Weltbild. Sie hatten diese Sicht, wir und sie. Es gibt uns, die Juden, und es gibt die Heiden. Nur zwei Gruppen von Menschen. Wir, die Juden, sind Gottes auserwähltes Volk. Ich meine, nur uns hat Gott sein Gesetz gegeben. Und nur uns hat Gott dieses Bundeszeichen der Beschneidung gegeben. Deswegen werden nur wir gerettet werden. Wir die Juden. Die anderen, die Heiden, die sind eigentlich nur dazu da, um das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten. Das war, was die Rabbis damals gelehrt haben. Also eine Frage für die Juden, ist Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen. Denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Wenn sie heißt, dass Gott einer ist, dann heißt es nicht, dass Yahweh, der Gott der Bibel und Allah und Manitou und Krishna und wie sie alle heißen, dass sie alle die gleichen sind oder dasselbe sind. Es ist nicht nur unlogisch, das zu glauben, es ist unmöglich, wenn wir da logisch denken. Weil die sind sehr unterschiedlich. Gott der Bibel offenbart sich uns als ein dreieiniger Gott. Allah zum Beispiel, von ihm heißt es im Koran, dass er keinen Sohn hat. Der Koran sagt, es ist Gotteslästerung, wenn wir das glauben. Gott der Bibel ist ein Gott, der zu seinem Wort steht. Wieder Allah zum Beispiel ist ein Gott, der willkürlich ist. Er kann seine Meinung auch schon mal ändern. Also wenn wir logisch denken, ist es unmöglich, dass alle dieselben sind. Aber trotzdem gibt es viele Menschen, die sagen, naja, wir beten doch eh alle denselben Gott an. Und viele unterschiedliche Wege gibt es, die zu Gott führen. Aber wenn Gott hier sagt, Gott ist einer, dann sagt er genau das Gegenteil. Was er hier sagt, ist, dass es nur einen Gott gibt, einen wahren Gott, und es ist der dreieinige Gott der Bibel, der uns erschaffen hat. Das heißt, alle diese angeblichen Götter sind Götzen, die von Menschen gemacht sind. Und es gibt nur einen Weg zu ihm, es gibt nur einen Weg, gerecht gesprochen zu werden. Und das ist durch Glauben an Jesus Christus. Er ist der Weg und er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Es gibt einen Gott und der wird alle Menschen, seien das Juden oder Heiden, auf die gleiche Art und Weise gerecht sprechen. Und es ist durch Glauben an Jesus Christus. Gott ist einer und er wird die Beschneidung, die Juden aus Glauben und das Unbeschnittensein, die Heiden, durch den Glauben rechtfertigen. Alle werden gerettet durch Glauben an Jesus. Dritte Frage, Vers 31. Heben wir denn das Gesetz auf durch Glauben? Das war eine Frage, die die Juden hätten. Heben wir das Gesetz auf durch Glauben? Die Juden haben geglaubt, dass sie durch das Gesetz gerettet sind. Das war natürlich nie die Absicht des Gesetzes. Im Vers 20 haben wir gelesen, dass das Gesetz dazu da ist, um uns erkennen zu lassen, dass wir Sünder sind. Und deswegen macht Rechtfertigung aus Glauben auch nicht das Gesetz unnötig. Widerspricht sich nicht, sondern die arbeiten zusammen. Das Gesetz, haben wir gesagt, ist wie ein Spiegel, der uns unsere Sünden vorhält. Dem wir sehen können, dass wir Sünder sind. Wer uns anklagt, sodass wir im Glauben zu Jesus laufen, um gerettet zu werden. Das ist der Zweck des Gesetzes. Aber für die Juden klingt es wie ein Widerspruch, wenn der Paulus hier sagt, wir werden gerettet durch Glauben. Ist das ein neuer Weg, um gerettet zu werden? Nein, es ist kein neuer Weg, es ist der einzige Weg, gerettet zu werden, dieser Glaube an Jesus. Das Gesetz war nie ein Weg. Weil das Problem ist, niemand hat je das Gesetz gehalten. Das Gesetz war nie ein Weg zu Gott. Die Juden haben das falsch verstanden, haben das Gesetz zu einem Weg gemacht. Und wir haben letzte Woche das schon angesprochen, dass auch die Heiligen des Alten Testaments durch ihren Glauben gerettet werden und nicht durch das Halten von irgendwelchen Geboten oder irgendwelchen Gesetzen. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Sondern wir bestätigen das Gesetz. In Versen 21 und 22 heißt es, Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus, die wurde bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Es wurde bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Wir bestätigen das Gesetz, wenn wir auf Jesus vertrauen. Das ist kein Widerspruch. Erlösung durch Glauben an Jesus allein war bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Und jetzt wird der Paulus zurückgehen in die Geschichte Israels und uns das zeigen. Ja, die Geschichte Israels war festgehalten in den 5 Büchern Mose, in dem Gesetz. Und er wird uns das zeigen. Wir zurückgehen zu dem ersten Juden, der je gelebt hat, nämlich zu dem Stammvater Abraham. Und das war einer, den die Juden natürlich in großen Ehren gehalten haben. War eine wichtige Person in der Geschichte. Kapitel 4, Vers 1. Was sollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch gefunden habe? Also wodurch oder wie wurde denn er gerechtfertigt? Das heißt gerecht gesprochen vor Gott. Durch irgendwelche Werke oder durch Glauben? Wie hat ein Vater Abraham? Was hat denn er gefunden? Das zweite, denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen. Aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Es war also auch Glaube. Auch Abraham wurde gerechtfertigt durch Glauben vor Gott. Und diese Frage im Vers 3 ist eine gute Frage, die der Paulus stellt. Was sagt denn die Schrift? Das ist eine Frage, die wir immer stellen sollten, wenn wir nach Antworten suchen oder wenn wir uns irgendwo nicht einig sind. Was sagt denn die Schrift? Die Bibel ist unser Maßstab. Und was sagt die Schrift über die Rechtfertigung von Abraham in dieser Kontroverse, religiöse Werke gegen Glauben? Die Schrift sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Auch er war gerechtfertigt durch Glauben. Dieser Satz steht im 1. Mose im Kapitel 15. Da hat Gott diesen Satz zu ihm gesprochen, dass auch er gerechtfertigt wurde durch Glauben. Und lasst uns das gemeinsam ansehen, zu welchem Zeitpunkt der Abraham oder zu welchem Zeitpunkt in Abrahams Leben Gottes zu ihm gesprochen hat, dass er ihn gerechtfertigt hat durch Glauben. Dann zurückgehen in 1. Mose und das ansehen. Ich glaube, wir können drei Dinge daran sehen. Erstens, dass Abraham kein geistiger Supermann war. Auch er hatte seine Höhen und Tiefen in seinem Glaubensleben. Zweitens werden wir sehen, dass Gott ihn gerechtfertigt hat durch Glauben an einem Tiefpunkt in seinem Leben. Und drittens werden wir sehen, dass sein Glaube ein wachsender Glaube war. Also lasst uns zurückgehen in das erste Buch Mose. Wir beginnen im Vers oder im Kapitel 12. Kapitel 12 beruft Gott den Heiden Abraham aus seiner Welt heraus, in der er damals gelebt hat, in ein neues Leben mit ihm. Lesen wir gemeinsam die Verse 1 bis 3, hier 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Kommentar im Neuen Testament dazu. Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 8. Da ist es, die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Vers 9, folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Vers 14, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also Gott verkündigte dem Abraham die gute Botschaft. Übersetzt das Evangelium. Hat gesagt, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Und im Galaterbrief im Kapitel 3 wird uns gesagt, dass dieser Segen durch Jesus Christus kommt. Wir wissen nicht, wie viel der Abraham davon verstanden hat, ob er es voll verstanden hat zu dem Zeitpunkt. Aber Abraham hat ganz sicher 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 gekannt. Diese erste Prophetie über den Messias, die Gott gesprochen hat noch an demselben Tag, als die ersten Menschen Adam und Eva in Sünde gefallen sind. Da hat Gott zu Satan gesagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen, deinem Nachkommen und ihrem Samen. Und ihr Same, ihr Nachkommen wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das heißt, diese Verheißung, dass ein Nachkomme der Frau Satan und Sünde besiegen wird. Und Gott hat zu Abraham hier gesagt, dieser Nachkomme wird einer von deinen Nachkommen sein. Und wie viel der Abraham zu dem Zeitpunkt davon verstanden hat, wissen wir nicht genau, wie auch immer. Was wir wissen ist, dass er darauf reagiert hat. Auf das, was Gott ihm gesagt hat, auf Gottes Ruf. können weiterlesen hier im Vers 4 in 1. Mose 12. Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog, und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie erworben, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Wieder Kommentar im Neuen Testament, Hebräerbrief 11, die Verse 8 bis 10. Ich lese euch das vor. Da heißt es, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hatte an Baumeister und Schöpfer Gottes. Das himmlische Jerusalem. Also so viel ist sicher, Abraham erwartete im Glauben weit mehr als nur materiellen Segen, dass Gott ihm ein irdisches Land geben würde und viele Nachkommen. Sondern er hat irgendwie verstanden, dass dieses Irdische nur ein Bild ist für das geistliche Erbe, das Gott ihm und seinen Kindern für immer schenken will. Er hat verstanden, dass Gott viel mehr als nur einen materiellen Segen schenken will. Dass durch ihn ein geistlicher Segen kommen soll für alle Menschen. Und im Vertrauen darauf ist Abraham ausgezogen. Wow! Wunderbarer Gehorsam. Ein riesen Glaubensschritt hier. Abraham im Alter von 75 Jahren. Alter, wo wir normalerweise die Rente genießen wollen. Und nahe bei den Verwandten sein wollen und dem, was uns vertraut ist. Aber im Alter von 75 Jahren ist der Abraham losgezogen ins Ungewisse, hat alles verlassen und hat ganz neu angefangen. Oh, was für ein Glaubensheld. Was für ein geistlicher Mann der Abraham war. Wir können im Vers 8 weiterlesen, dass er einen Altar gebaut hat für den Herrn und den Herrn angebetet hat. Ah, der Abraham, Mann des Glaubens, geistlicher Mann. Aber wartet mal, wir sehen auch gleich den ersten Durchhänger, den er hatte. Gott hat gesagt, verlass deine Verwandtschaft. Was hat Abraham getan? Er hat seinen Neffen Lot mitgenommen. Und den zweiten Durchhänger kommt gleich danach, noch hier im Kapitel 12. Er ist nicht dort im Land geblieben, sondern er ist nach Ägypten gegangen. Und seine Frau, die Sarai, war sehr schön. Deswegen hat er zu ihr gesagt, sag niemandem, dass du meine Frau bist, sondern sag, du bist meine Schwester, weil sonst, wenn ja die Männer nachlaufen und können sie mich umbringen, dass du dann frei bist, dass sie dich heiraten können. Und er betrügt die Ägypter und gefährdet seine Frau. Ich finde das erstaunlich, die Sarai, die muss eine ganz schön heiße Braut gewesen sein. Ich meine, hier sind ihren 60ern und die Männer rennen ihr nur so nach. Aber Gott hat sie beschützt in Ägypten, in seiner Liebe und in seiner Treue. Und dann trennt der Abraham sich von Lot. Wir sehen hier wieder sein Vertrauen auf Gott und seine Großzügigkeit. Und dann im Kapitel 13 wiederholt Gott seine Verheißung. Wir können die Verse 14 bis 18 lesen. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, erheb doch deine Augen und schau von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deine Nachkommen für ewig. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Mach dich auf und durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn dir will ich es geben. Und Abraham schlug seine Zelte auf und ging hin und ließ sich nieder unter den Terebinden von Mamre, die bei Hebron sind, und er baute dort dem Herrn einen Altar. Also Gott wiederholt seine Verheißung und Abraham betete wieder den Herrn an. Und dann im Kapitel 14 sehen wir seinen heldenhaften Einsatz, um den Lot zu retten. Und wir sehen, wie er seinen Zehnten an Melchisedek bezahlt. Melchisedek ist ein Bild für Jesus im Alten Testament. Und wir sehen, dass er nichts von dem annimmt, was der König von Sodom ihm geben will. Abraham war ein Mann von Charakter. Abraham war erfolgreich. Aber im Innern war er deprimiert. Kapitel 15, Vers 1. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht so: Fürchte dich nicht, Abraham. Das heißt, er hat sich gefürchtet, er hat sich Sorgen gemacht, wenn Gott sagt: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abraham: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus sein, Knecht. Und Abraham sagte: Siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, der Sohn meines Hauses, das heißt sein im Haus geborener Sklave, wird mich beerben. Herr, was nützt mir mein ganzes Zeug, mein ganzes Erbe, wenn ich keinen Sohn habe? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und er ist hoffnungslos. Und es ist verständlich, wenn man seine Umstände ansieht. Ich meine, er und seine Frau Sarah waren alt. Und Sarah ist ihr ganzes Leben lang unfruchtbar gewesen. Und hier mitten in seinem scheinbaren Erfolg zweifelt der Abraham an der Treue Gottes. Zweifelt an seiner Verheißung. Ist nicht eingetroffen. Und sehr oft liegt eine Zeit zwischen dem Zeitpunkt, wo Gott uns eine Verheißung gibt und dem Zeitpunkt, wo er die Verheißung erfüllt. In diesem Fall ungefähr 15 Jahre. Das ist eine Zeit, wo Gott uns wachsen lässt und wo er uns auf das vorbereitet, was er für uns hat. Abraham beschwert sich bei Gott. Er hat einen Durchhänger. Und es ist menschlich verständlich. Wenn ich Nachkommen haben soll, die so zahlreich sind wie der Staub der Erde, dann muss ich erst mal einen haben. Und es klingt so unrealistisch. Und menschlich gesehen war es unmöglich. Und Abraham sah keinen anderen Weg, als seinen Knecht Eliezer zu adoptieren und ihn als Erben einzusetzen. Und da an diesem Punkt, wo der Abraham so entmutigt war und wo er kein Vertrauen mehr auf sich selbst hatte und wo er eigentlich am Ende seiner selbst war und sogar an Gottes Treue zweifelt, an diesem Punkt gibt der Herr ihm nochmal diese Verheißung und schließt den Bund mit ihm. Und wir werden sehen, an diesem Punkt wird Gott in seinem Glauben als Gerechtigkeit anrechnen. Lies mal weiter im Vers 4. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm: Nicht dieser wird dich beerben, dein Knecht, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch auf den Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn, und er, der Herr, rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. An diesem Punkt rechnete der Herr im Abraham seinen Glauben als Gerechtigkeit an. Interessant. Schauen wir noch ein bisschen voraus. Kapitel 16, einige Jahre später, will der Abraham dann Gott nachhelfen. Hat noch immer kein Kind. Und seine Frau Sarai sagt: Hey, nimm meine Magd, die Hagar, die wir aus Ägypten mitgenommen haben, dort, wo wir nie hätten sein sollen, und zeug mit ihr ein Nachkommen, und den wollen wir als unser Kind annehmen. Und im Alter von 86 Jahren zeugte der Abraham mit der Magd ein Kind. Und alle haben, der Abraham war schon ein potenter Kerl. Dann im Kapitel 17, ungefähr 14 Jahre später, erscheint Gott dem Abraham nochmal, als er 99 Jahre alt war. Und er gibt ihm die Beschneidung als äußeres Zeichen für diesen Bund, den er mit ihm geschlossen hat. Vers 16 sagt, und ich werde sie, das heißt Sarah, segnen, und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen, und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Vers 17, da fiel Abraham auf sein Gesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah, eine 90-Jährige, etwa gebären? Meine, damals gab es noch kein Viagra und Sarah, die hatte schon vor 40 Jahren ihre Wechseljahre durchgemacht. Und hat noch nie ein Kind gehabt in ihrem ganzen Leben. Herr, wie soll ein 100-Jähriger mit einer 90-Jährigen ein Kind haben? Und Abraham lacht. Wieder so ein Durchhänger in seinem Glauben. Vers 18, und Abraham sagte zu Gott, möchte doch Ismael, sein Sohn mit der Magd, vor dir leben? Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Kapitel 20. Da lügt der Abraham ein zweites Mal wegen seiner Frau. Diesmal belügt er den Abimelech. Sagt wieder, es ist nur meine Schwester. Und der Abimelech holt die Sarah auch gleich zu sich. Ich meine, es ist umso erstaunlicher, als die Sarah jetzt in ihren späten 80ern ist. Es war wirklich ein interessantes Ehepaar. Der Abraham und seine Frau Sarah. Vers 21. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger. Und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden ist, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak, als er 8 Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Und Abraham aber war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Hebräer 11, Vers 11. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu achtete, der die Verheißung gegeben hatte. Abraham vertraute Gott noch immer gegen alle Wahrscheinlichkeit und gegen jede Erfahrung. Vertraute Gott und er handelte im Vertrauen auf Gott. Es war keine Jungferngeburt, die Sarah hier hatte. Sein Glaube war aktiv, er hat das Seine dazu getan, im Vertrauen. Und dann gab Gott ihm die Kraft und als Frucht wurde der Isaak geboren. Das ist ein schönes Bild für uns, wie Gott durch uns wirkt, aber nicht unabhängig von uns. Es ist immer ein Zusammenwirken. Gott will nicht unabhängig von uns wirken, sondern immer in uns und durch uns. Hier endlich im Kapitel 21, mindestens 14 Jahre nach der Verheißung, wenn man die Schwangerschaft dazu rechnet, wahrscheinlich eher 15 Jahre, hat Gott endlich die Verheißung erfüllt. Und man muss das den Glauben von Abraham gestärkt haben, seinen Sohn hatte, von der Sarah, wie Gott es verheißen hat. Dann im Kapitel 22 prüft Gott den Abraham. Es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, den Isaak, und sieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Und wieder Abraham gehorchte. Und er ging hin, nahm den Isaak und 3 Tage lang gingen sie. 3 Tage lang war Isaak in seinen Gedanken tot. Und dann lud er dem Isaak das Holz auf dem er geopfert werden sollte. Sie gingen dahin und Isaak war nicht blöd. War ein junger Mann, wahrscheinlich so um die 20. kein kleiner Junge mehr. Isaac war nicht blöd, ist aufgefallen, hey, wir haben das Holz zum Opfern, wir haben das Feuer, wir haben kein Opfer dabei. Und Abraham sagt zu ihm, Gott selbst wird sich ein Opfer ersehen. Und dann gibt Isaac sich selbst freiwillig als Opfer hin. Weil ein 20-Jähriger hätte seinen alten Vater leicht überwältigen können. Und Abraham hebt das Messer, ist bereit, seinen Sohn zu schlachten, zu opfern. Hebräer 11 heißt es wieder über Abraham. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, ein Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten auferwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Das heißt, Abraham glaubte an die Auferstehung. Glaubte, selbst wenn ich im Gehorsam Gottes meinen Sohn opfere, wird Gott fähig sein, ihn aufzuwecken. Glaubte an die Auferstehung, weil Gott hat ihm die Verheißung gegeben, durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Abraham glaubte an die Auferstehung. Und durch seinen Gehorsam wurde er zu einem machtvollen Bild für Gott, den Vater. Und Isaak zu einem Bild für Gott, den Sohn. Eben auf diesem selben Berg hat Gott sich das wahre Opfer ersehen. Das wahre Lamm Gottes, Jesus Christus. Seinen einzigen Sohn, der für uns geopfert worden ist. Und danach, diesem Glaubensschritt von Abraham, im Vers 18, gibt Gott ihm wieder diese Verheißung und sagt, in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Galater 3, Vers 16. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht von seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem. Und deinem Nachkommen, und der ist Christus. Also jetzt wird es wirklich klar. Und Gott ihm hier gesagt hat, in deinem Samen, Einzahl, in deinem einen Nachkommen werden gesegnet, alle Nationen der Erde. Es ist klar, dass Gott ihm hier sagt, der Messias, dieser Retter wird dein Nachkomme sein. Verheißung des Messias. In Johannes 8 sagte Jesus zu den Juden, Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Und da erhoben sie Steine, um sie auf ihn zu werfen, weil er beansprucht hat, Gott zu sein, ewig zu sein. Abraham sah im Glauben, dass durch Isaak der Sohn der Verheißung der Messias kommen würde. Und er schaute im Glauben voraus auf seinen Retter Jesus. Und wahrscheinlich ist er Jesus wörtlich begegnet. Ich glaube im Kapitel 18, als Gott den Abraham besucht hat. Und Jesus hat zu Abraham gesprochen. Jesus, der existiert hat vor aller Ewigkeit. Jakobus 2 heißt es, dass Abraham der Freund Gottes genannt wurde. Wichtige Lektionen für uns in diesem Leben Abrahams und in seinem Vertrauen, in seinem Glauben an Gott. Wichtigste Lektion, und worum es hier geht im Kontext, ist, dass auch der Vater Abraham, der Stammvater, der erste Jude, der erste, der beschnitten wurde, der dieses Zeichen für den Bund Gottes mit seinem Volk empfing, dass auch Abraham gerechtfertigt wurde durch seinen Glauben. Seinen Glauben an Jesus, so viel er halt davon verstanden hat. Wurde gerechtfertigt durch Glauben, nicht durch seine Werke. Glaube, der vorausgeschaut hat auf Jesus Christus und sein Erlösungswerk. Und er ist gesegnet worden durch seinen Glauben und seine Beziehung mit Gott. Nicht wegen dem, was er getan hat. Wir können in dieser Geschichte auch sehr schön sehen, dass Abraham nicht gerechtfertigt werden konnte vor Gott. Weil obwohl Abraham ein bemerkenswerter Mann war, hat er auch bemerkenswerte Durchhänger gehabt. Auch Abraham war nur ein Mensch. Er war nicht perfekt. Es gibt wirklich nur einen Weg, wie wir gerecht werden können vor Gott. Und das ist der eine Weg für alle Menschen. Und es ist durch Glauben an Jesus allein. Zweite, was wir sehen konnten, wann wurde denn der Abraham gerechtfertigt? Durch seinen Glauben. Wann wurde ihm sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet? Als er im Gehorsam aus Ur ausgezogen ist, als er seinen Altar gebaut hat und Gott angebetet hat, als er im Glauben bereit war, im Gehorsam seinen Sohn Isaak zu opfern? Nein, sondern eigentlich als sein Glaube an einem Tiefpunkt war. Ich mag das. Es betont noch mehr, dass es Gnade ist und nicht Werke. Gott hat ihm seinen Glauben zur Gerechtigkeit angerechnet, als sein Glaube wirklich einen Durchhänger hatte, als er auf einem Tiefpunkt war. Es ist nicht die Größe unseres Glaubens, was den Unterschied macht, es ist das Objekt unseres Glaubens. Jesus. Lukas 17. Sprachen die Apostel, die Jünger zum Herrn: Mehre uns den Glauben. Der Herr Jesus aber sprach: Wenn ihr Glauben habt wie dieses Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen: Entwurzle dich und pflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Ihr sagt zu seinen Jüngern: Ihr braucht nicht mehr Glauben. Gebraucht einfach den Glauben, den ihr schon habt. Warte nicht auf mehr Glauben, sondern setz den Glauben ein, den du schon hast. Bekennst du, dass du ein Sünder bist? Glaubst du, dass Jesus für deine persönliche Schuld bezahlt hat? Okay, dann vertraue mit dem Glauben, den du hast. Und er wird dich retten. Warte nicht auf irgendwie einen größeren Glauben. Gehst du durch Anfechtungen gerade in deinem Leben, eine schwierige Zeit, plagen dich Zweifel, kämpfst du mit dir selbst, hast du versagt, bist du enttäuscht vielleicht, weil du so lange auf die Erfüllung einer Verheißung warten musst? Hier vertraue dich Jesus an mit dem Glauben, den du hast. Und er wird dich tragen und er wird dich segnen. Wegen dem kleinen Glauben, den du hast. Fühlst du dich kleingläubig? Dann mach kleine Schritte in dem Glauben, den du hast. Und du wirst Frucht sehen. Das ist nicht die Größe unseres Glaubens, das ist das Objekt unseres Glaubens. Wir glauben an einen großen Gott. Manche Menschen predigen Glauben an Glauben. Wir sagen, wenn dein Glaube groß ist, nämlich so groß wie meiner, dann wird Gott dich segnen. Und dann wird Gott deine Gebete erhören. Dann wird Gott dich heilen. Wenn du Glauben hast, dann wird er dir den Cadillac geben, den du dir schon immer wünschst. Predigen Glauben an Glauben. Machen Glauben zu einem weiteren Werk. Eigene Leistung vor Gott. In dem Sinn, weil ich so großen Glauben habe, schuldet mir Gott irgendwas. Nee. Gott wird dich retten, Gott wird dich tragen, Gott wird dich segnen, wegen Jesus allein. Nicht wegen der Größe deines Glaubens, sondern wegen der Größe seiner Liebe. Und wegen der Größe seines Werkes, das er am Kreuz für dich getan hat. Das ist die Grundlage, warum Gott uns rettet, warum Gott uns segnet, warum Gott uns trägt. Alles, was er braucht, ist unser Glauben, den wir jetzt schon haben. Sei er groß, sei er klein. Es gibt diese Geschichte von einem Bettler, der auf der Straße saß und gebettelt hat. Und ein sehr bekannter Anwalt in dieser Stadt, wo der Mann gebettelt hat, ist vorbeigekommen und hat diesen Mann gesehen und ist stehen geblieben, hat ihn angeschaut und der Bettler hat ihn angeschaut und gesagt: Irgendwoher kenne ich dich doch. Und er hat gesagt: Ja, dritte Klasse, Grundschule, sind gemeinsam in die Schule gegangen. Gott hat mich so gesegnet, ich bin erfolgreicher Anwalt geworden, habe viel Geld, großen Reichtum, bin bekannt in der ganzen Stadt. Andere sagt, naja, mir ist nicht so gut gegangen, siehst du, ich sitze da und bettel. Der Anwalt sagt, hey komm, hier ist ein Scheck. Schreib dir einen Scheck über 10.000 Euro. Hier komm, kauf dir was Neues zum Anziehen. Kauf dir was Gutes zum Essen. Bezahl deine Schulden zurück und fang ein neues Leben an. Bettler ging zu der Bank. Und als er da vor der Bank steht und die ganzen gut gekleideten Leute sieht da drin und wie alles schön und sauber ist und er sieht sich an und er ist dreckig und seine Klamotten und er schämt er sich. Und er geht nicht rein, löst den Scheck nicht ein. Am nächsten Tag sitzt er wieder auf der Straße und bettelt und sein Freund, der Anwalt, kommt wieder vorbei und sagt, hey Mann, was tust du? Was tust du hier? Er sagt ihm, ja, schau mich an, ich bin so dreckig. Ich habe mich geschämt, auf die Bank zu gehen, den Scheck einzulösen. Und dann hat er gesagt, hey, spinnst du? Schau mal, hier auf dem Scheck steht meine Unterschrift. Jeder kennt mich. Und dieser Scheck ist gültig, weil meine Unterschrift draufsteht. Das hat nichts mit dir zu tun, wie du angezogen bist, ob du ein Bettler bist. Überhaupt nichts mit dir zu tun. Und jetzt geh hin und löse gefälligst den Scheck ein. Der Bettler ist hingegangen und hat den Scheck eingelöst. Es war die Unterschrift des Anwalts. Nichts in dem Bettler, was ihn würdig gemacht hat, um das Geld zu empfangen. Genauso ist es Jesu Werk für uns. Warum Gott uns segnet und warum Gott uns rettet. Es ist nicht die Größe unseres Glaubens. Es ist seine Größe. Größe seines Werkes für uns. Das Leben von Abraham ermutigt mich. Ich bin so froh, dass Gott so ehrlich ist. Uns zeigt, dass der Abraham nicht perfekt war. Es ermutigt mich, weil auch ich bin nicht perfekt. Auch ich bin ein Mensch mit starken Tagen und mit schwachen Tagen. Mensch, der Fehler gemacht hat. Mensch, der ungeduldig sein kann. Der mal Durchhänger hat. Mal besser drauf ist, mal schlechter drauf ist. Aber ich sehe diese Treue Gottes im Leben von Abraham und ich sehe, wie Gott gewillt ist, mit dem Glauben, mit dem Vertrauen, mit der Begeisterung, die Abraham gerade hatte, zu arbeiten. Und das ermutigt mich. Ich sehe auch noch was in Abrahams Leben. Ich sehe, dass es Hoffnung gibt für mich Kleingläubigen. Ich sehe nämlich, dass sein Glaube über der Zeit gewachsen ist. Selbst als die Umstände schwieriger und schwieriger wurden und als es menschlich gesehen die Chance auf Erfüllung der Verheißung Gottes geringer und geringer wurde, als die Herausforderungen Gottes größer wurden, Abraham ist gewachsen in seinem Glauben. Weil er hat Gott immer wieder erlebt. Gott ist ihm immer wieder begegnet. Hat ihm immer wieder ermutigt, seine Verheißungen zugesprochen. Ist gewachsen in seinem Glauben, weil er ein Freund Gottes war. Und weil er ihn und seine Treue immer wieder erfahren hat. Wenn du dich entmutigt fühlst oder schwach fühlst heute Morgen, wenn du vielleicht frustriert bist über dich selbst, wenn dir das Warten lange wird, vielleicht auf den Ehepartner, oder vielleicht, dass Gott diese Verheißung für deine Ehe erfüllt, oder Warten auf Sieg über eine bestimmte Versuchung, mit der du kämpfst. Schau nicht auf deine Umstände, sondern schau darauf, dass Gott dein Freund ist und dass er zu seinem Wort steht und dass diese Umstände zum Guten ausschlagen werden in deinem Leben und dass sein Weg mit dir noch nicht zu Ende ist. Halt an ihm fest und er wird dich stärken. So wie Abraham an Gott festgehalten hat. Und sein Glaube ist gewachsen. Und sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Eines Tages wird der Tag kommen, an dem du seinen Tag sehen wirst. Tag der Verheißung. Tag, an dem alle Verheißungen in diesem Buch erfüllt und vollendet sein werden. Ich bin beeindruckt von Gottes Güte und von seiner Liebe und seiner Treue, die ich im Leben von Abraham sehen kann. Lass uns beten. Lieber Vater, wir wollen dir Danke sagen für deine Liebe. Ich danke dir, dass du uns ermutigst, auch durch das Leben von diesen Heiligen im Alten Testament. Herr, wir können uns so gut identifizieren mit dem Abraham. Wir sind Menschen, die nicht vollkommen sind wie er. Mit Höhen und mit Tiefen. Manchmal Vollglaub, manchmal kleingläubig. Danke dir, dass du Geduld mit uns hast. Und dass du uns wie den Abraham einfach einlädst, festzuhalten an diese Verheißungen, die du uns gibst in deinem Wort. Mit dem Glauben, den wir gerade haben. So befreiend, Herr. Ich danke dir, dass wir als Freunde Gottes durchs Leben gehen dürfen. Und ich danke dir, Herr, dass es nicht von uns abhängig ist, sondern nur von dir. Und dass wir uns erwarten dürfen, dass du uns segnest, dass du uns annimmst, dass du uns liebst. Nicht wegen uns oder weil wir so toll sind, nicht wegen unserem großen Glauben, sondern wegen dir, Jesus. Wegen dem, was du für uns getan hast. Und weil du toll bist. Und weil du gut bist und weil du gnädig bist mit uns. Und Herr, so hilf uns, dass wir alle Selbstgerechtigkeit ablegen und dass wir einfach mit dir vertrauen und uns darauf konzentrieren, Freunde Gottes zu sein. Einfachen, kindlichen Vertrauen auf dich und deine Verheißungen, auf das, was du für uns getan hast, durch unser Leben zu gehen, gemeinsam mit dir. Und ich danke dir, dass wir erwarten dürfen, dass du uns segnest und dass du Frucht bringen wirst aus unserem Leben. Danke für deine Gnade, Herr, und für deine Liebe. Danke, dass du es so einfach für uns gemacht hast. Dafür lieben wir dich, Herr. Und dafür beten wir dich an und folgen dir nach. In Jesu Namen. Amen.